Reiß die Höhen nieder. Das ist der Titel dieser Predigt. König Jotham tat, was Gott gefiel. Aber er hat die Höhen nicht entfernt. König Amazia tat, was Gott gefiel. Aber er hat die Höhen nicht entfernt. Du lebst, wie Gott es gefällt. Aber was sind deine Höhen? Was muss in deinem Leben niedergerissen, was uns von Gott trennt, was Gott nicht gefällt? Lassen wir diese Höhen in unserem Leben stehen? Oder reißen sie mit Gottes Hilfe nieder? Was sind Höhen? Im Volk Israel, also in Jerusalem, Israel, hat es ja vorher schon Völker da, also bevor sie kamen, bevor Josef mit seinem Volk über den Jordan kam, da hatte es schon andere Völker, schon sehr lange Zeit. Und die hatten auch ihre Götter und ihre Götterglauben. Und die Kanaaniter beten zum Beispiel Baal an und Ascheren andere Götter. Und auf diesen Höhen, das ist ein davon, natürlich oft auf Hügeln, nicht immer, wurden Götzenbilder aufgestellt und große Feste gefeiert. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, denn es war noch kein Haus gebaut auf dem Namen, gebaut dem Namen des Herrn bis auf diese Zeit. Das ist im 1. Könige 3,2. Also es gab noch keinen Tempel. Das heißt es eigentlich, Salomo hat es dann kurz später dann angefangen und in 7 Jahren den Tempel gebaut. Also auf diesen Höhen wurde immer schon geopfert, sei es von den Kanaanitern oder auch von anderen, auch Elia auf dem Karmel, also auch auf dem Karmel, oder David auf der Tenne des Arauna, das ist der spätere Tempel wurde da gebaut. Also Höhen, Tempel, Opfern auf den Höhen war eigentlich nichts Außergewöhnliches. Während der Richterzeit, also die Anfangszeit, wo Israel in der Kanaan reinkam und übernahm, haben sie aber sehr bald diese Riten übernommen. Warum? Weil sie haben nicht alle Völker rausgeschmissen, wie Gott gesagt hatte. Sie blieben oft viel, nur schon in Jerusalem oder in Jebus, wie es damals hieß, die sind sehr lange dort geblieben, bis David sie übernommen hat. Oder die Philister waren auch immer dort, also viele Völker blieben einfach dort und sie haben es einfach geduldet. Man hat also zusammen gelebt. War ja nicht schlimm. Sie haben ja vielleicht unter der Knechtschaft in Israel gelebt auch. Da kann man sie ja leben lassen. Aber wie gesagt, die Israeliten haben diese Riten bald übernommen. Sie wollten auch diese Feste. Sie wollten diese schönen Götzenbilder. Und diese Anbetung haben sie bald übernommen. Und haben auch auf diesen Höhen, verschiedene Höhen, geopfert. Und für die Kanaaniter, die wollten auf die Höhe, damit sie Gott besser hört. Dass sie näher beim Himmel waren. Sie wollten nicht unten im Tal opfern, sondern hoch hinaus. Also es schien, dass Gott am Anfang etwas nicht gegen diese Höhen hatte. Die Israeliten hatten ja auch auf den Höhen geopfert. Es schien eine gute oder sogar die einzige Möglichkeit, Gott zu opfern. So scheint es. Da habe ich noch eins. Wo ist es? Ah, hier. Gehen wir zurück. Das ist doch der, den ich wollte. Also, in 3. Mose 17, 3, Vers 3 steht, dass nur in der Stiftshütte geopfert werden darf. Wer aus dem Haus Israel ein Stier, ein Schaf oder eine Ziege schlachtet im Lager oder draußen vor dem Lager oder auf irgendeiner Höhe und sie nicht vor dem Eingang der Stiftshütte bringt, dass sie dem Herrn zum Opfer gebracht werde vor der Wohnung des Herrn, dem soll es als Blutschuld angerechnet werden. Blut hat er vergossen und ein solcher Mensch soll ausgerottet werden aus dem Volk. Also, außerhalb der Stiftshütte durfte nicht, also wer da geopfert hat, das war ein Problem. Eine Blutschuld. Aber Salomo hat geopfert. Wo? Auf den Höhen. Wo hätte er opfern sollen? In der Stiftshütte. Weil der Tempel noch nicht gebaut war. Und die Stiftshütte ist in Gibeon und Salomo hat auch in Gibeon geopfert, aber es wurde nicht gesagt, dass er bei der Stiftshütte geopfert hat. Das ist noch interessant. Jetzt sehen wir hier den nächsten Text hier, in 2. Chroniker 1, 3 bis 5. Dass sie hingingen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu den Höhen, die zu Gibeon war. Denn dort war die Stiftshütte Gottes, die Mose, der Knecht des Herrn, in der Wüste gemacht hat. Nur, jetzt interessant, die Lade, die Bundeslade Gottes, hatte David heraufgebracht von Kiriat Jearim an die Stätte, die er ihr bereitet hatte. Denn er hatte ihr ein Zelt, nicht das Zelt, aber ein Zelt, neues Zeltli, aufgeschlagen zu Jerusalem. Und was ist ein Bronzenaltar? Der Bronzenaltar, den Bazalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, gemacht hatte, war dort vor der Wohnung des Herrn und Salomo und die Gemeinde pflegten ihn aufzusuchen. Also Salomo ging auch zur Stiftshütte. Wir hören nachher noch mehr. Also, das ist interessant. Wo ist jetzt die Stiftshütte, wo ist der Altar und wo ist die Bundeslade? Okay. Die Bundeslade ist in Jerusalem. Die wurde von David geholt. Die Stiftshütte und der Bronzenaltar sind immer noch in Gibeon. Also es wurde ein bisschen verteilt. Interessant. Also in Jerusalem wurde noch nicht geopfert, weil die Stiftshütte war nicht da. Außer David seine Dankopfer, als er die Bundeslade hereinbrachte, das hat er gemacht. Sondern auf den Höhen wurde geopfert. Und wie ich schon gesagt habe, anscheinend auch nicht in der Stiftshütte, weil die wird gar nie erwähnt. Es werden nur Höhen erwähnt. Obwohl Gott sie doch eigentlich diese Stiftshütte eingesetzt hat zum Opfern. Jetzt, warum ist das ein Problem? Das sieht man jetzt. Man könnte sagen, die Höhen ist doch okay, Höhen, Gibeon, Höhen, ist doch, die Stiftshütte ist da. Aber wie man sagt, das war ein Problem. David hat alles gut gemacht. Salomo hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters, alles gut. Nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Also es war ein Problem. Noch nicht so schlimm, dass er bestraft wurde, nicht mehr König sein konnte. Aber es war ein Problem. Er hat es geduldet, dass diese Höhen, diese verschiedenen Höhen noch weiter gebraucht wurden, welche die Kanaaniter auch gebraucht hatten. So, jetzt, das ist ganz interessant, ein bisschen Geschichtsunterricht und so. Und es könnte auch etwas Schönes sagen über Salomo und da wäre Gott die Predigt vorbei und wir hatten etwas gelernt. Das ist ganz schön. Aber das reicht nicht. Ich möchte etwas daraus lernen jetzt. Was können wir daraus lernen? Was ich daraus gesehen habe, wir sollen nicht das dulden oder nicht dort sein oder das tun, was uns von Gott entfernen kann. Wir sollen nicht dort sein, wo wir Schwächen haben, vielleicht. Das sind ja ganz verschiedene. Kinder können sich wahrscheinlich nach vorne, das könnte ich das mit der Kletzli machen. Ich meine, darüber sagen, kann das so vorher da aufbauen. He? Also das können ganz verschiedene Dinge sein. Weißt du, zum Beispiel ist für jeden verschieden, welche unsere Schwächen sind oder Herausforderungen, was uns von Gott wegziehen kann. Für gewisse ist vielleicht große Einkaufsläden, Internet, mit Menschen zusammen sein, lästern, Auto oder TÜV fahren, können eine Schwäche sein, Musik machen, Musik hören, bei der Arbeit, ist vielleicht etwas, das schwierig für uns ist. im Ausgang in der Stadt, danke vielmals, in der Stadt sein, vielleicht ist es für uns eine Schwäche, eine Herausforderung, in der Badi, im Schwimmbad, gibt es auch Herausforderungen. Ich brauche es noch ein bisschen weiter, Kinder. Hä? So. Auf Amazon oder Galaxus oder was auch immer. YouTube, Netflix, Romane lesen. Egal. Ich möchte nur ein bisschen herauslocken. Ihr wisst es selbst, was eure, wenn ihr Schwächen habt, ihr habt vielleicht keine. Ich habe Schwächen. Was sind unsere Schwächen? Wir sollen es tun, also diese Schwächen in unserem Leben, wie es Josia gemacht haben. Josia hat total aufgeräumt mit diesen Höhen. Er war ein guter König, er hat gemacht, was Gott wollte, und er hat diese Höhen abgeräumt. Diese Festplätze, diese Altäre, diese Altare, und ich meine, diese Götzenbilder hat er alle weggeräumt. Aufgeräumt. Oder Gott hat auch zum Volk Israel gesagt, mischt euch nicht mit heidnischen Volk, dem heidnischen Volk, mischt euch nicht. In 2. Mose 23, 24, du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, was sie tun, sondern du sollst sie umreißen und ihre Steinmale zerbrechen. Du sollst mit ihnen, mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Lass sie nicht wohnen in deinem Lande, dass sie dich nicht verführen zur Sünde wider mich oder gegen mich. Denn wenn du ihre Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Und das hat Salomo gemacht. Er hat all diese Bündnisse zuerst mit Ägypten und allen anderen durch die Frauen, halt, die er hatte. Also er hat das alles geduldet. Diese Vermischung. Und es ist ja lang gut gegangen. Er ist standhaft geblieben und Gott hat ihn lieb und er hatte Gott lieb. Und, aber, wie es im Schluss sagt, wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick. Wird, nicht kann, wird dir das zum Fallstrick werden. Jetzt, wir sollen also mit diesen Dingen brechen, die unsere Schwächen sind. Wenn wir genau wissen, dieser Ort tut mir nicht gut, sollen wir nicht mehr hingehen. Das Lesen tut mir nicht gut. Das soll ich nicht mehr lesen. Dinge, die uns von Gott wegziehen, unser Herz wegziehen von Gott. Lieber ein Leben lang leiden und halt das nicht mehr tun, was wir so gern tun, als getrennt von Gott zu sein. Weil nach dem Tod fängt das Leben erst an. Jetzt. Entscheiden wir uns nicht mehr an die Orte zu gehen, wo wir Versuchung erleben? Vielleicht musst du den Job wechseln, wenn dort eine Person ist, die dir nicht gut tut. Vielleicht umziehen. Vielleicht nie mehr auf YouTube gehen. Nur noch in kleine Läden gehen, wo es keine Versuchung gibt. Beziehungen brechen. Klar, manchmal gibt es auch einen Mittelweg. Man muss sich gleich wegziehen und alles hinschmeißen. Es gibt sicher auch gute Lösungen. Aber meint ihr nicht, wenn es nur eine kleine Möglichkeit gäbe, dass diese Schwäche oder dieser Ort oder diese Person oder irgendetwas uns die Möglichkeit hätte, uns wegzuziehen von Gott, ist es nicht besser, radikal zu sein und ganz zu brechen? Ganz oder gar nicht. Und das sagt sich einfach hier von hier oben runter. Oder so, ja, hört mit dem auf, was euch nicht gut tut. Aber das müsst ihr selber wissen. Und oft geht das nicht ohne Mühen und Schmerzen. Es macht weh, etwas aufzuhören, das man gern tut. Ich hatte mal eine tolle Triumph, ein tolles Motorrad. Kennt jemand den Film Mission Impossible 2? Irgendjemand? Vielleicht, ja, ein paar, ich habe ihn schon mal gesehen. Tom Cruise, schaue ich nicht mehr, aber wie auch immer, der hat sein Motorrad, ich halte auch so eins. ich war ja so toll, oder? Als Junge. Aber es hat mir nicht gut getan. Viel zu schnell. Ich lebe, Gott sei Dank noch, aber es ist ein Wunder. Ich habe also das weggemacht. Musste weg. Aber das heißt auch, wir müssen brechen mit unseren Gewohnheiten. Brechen. Und brechen zerstört. Brechen mehr Schmerz. Oder Matthäus 10, 38, die Bibel sagt, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Das ist auch nicht gerade ein schöner Vergleich, wenn ihr wisst, wie schrecklich die Kreuzigung war. No YouTube. YouTube ist eine mächtige Sache. Und auch TikTok und alles mögliche, was es noch draußen gibt, egal. Ich persönlich habe mich entschieden, nicht mehr auf YouTube zu gehen. Gar nicht mehr. Hat mir nicht gut getan. Aus verschiedenen Gründen. Aber wir müssen vielleicht überlegen, also ich musste mir überlegen, möchte ich meine Zeit mit YouTube verbringen? Weil ihr wisst, wie es ist. Ja, du schaust, schaust vielleicht, wie hämmere ich einen Nagel in ein Holzbrett? Egal, oder? Wie tue ich etwas? How to? Super Sachen. Auch, es hat ja Predigten und Seminare und ganz Nähkurse und alles super Sachen, was wir auch brauchen. Aber nur so mit einer Klammer. Man muss nicht auf YouTube gehen, zum YouTube schauen zu können. Man kann sich den Link kopieren und mit einem hoffentlich gekauften Programm herunterladen. Wie auch immer. Klammer zu. Weil, wie gesagt, es gibt viel Gutes auf YouTube. Aber wenn du nur mal auf die Titelseite von YouTube gehst, hat es da Sachen drauf, die ich nicht schauen möchte. Auch nur die Thumbnails nicht. Diese kleinen Bildchen auch möchte ich auch nicht sehen. Ich möchte keine meiner Kinder drauf schicken. Wieso sollten wir uns denn da drauf, oder ich, warum soll ich denn dort? Das ist nicht für jeden der Fall, dass jetzt jeder kein YouTube mehr schauen darf. Sage ich nicht. Aber ich musste es. Hat mir nicht gut getan. Vielleicht muss jeder eine andere Entscheidung treffen. Diesen Versuchungen, diesen Fallstricken auszuweichen. Wir sollten vielleicht hören, was Johannes sagt, im 1. Johannes 2,15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das ist Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben und nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist radikal. Man kann es immer noch ein bisschen so und so verstehen, aber kein Wunder werden wir Fundamentalisten genannt. Und die Definition von Fundamentalist ist Person, die vergleichsweise kompromisslos eine wenig pragmatische Haltung vertritt, die auf nicht hinterfragbaren Grundwahrheiten beruht. Also ist vergleichsweise kompromisslos und nicht hinterfragbaren Grundwahrheiten beruht. Also ist doch, das glauben wir, oder? Also wir lassen sich hinterfragen den Glauben, oder? Wir wollen, dass der Glaube, was in der Bibel steht, und wir sind kompromisslos. Also wir möchten, dass es sein. Also sind wir Fundamentalisten? Könnt ihr es für euch selbst entscheiden? Also wenn dir die Welt wichtig, oder wenn uns die Welt wichtiger ist, wenn wir es gerade gelesen haben, ist die Liebe Gottes nicht in uns. Das ist krass. Weil dein Herz schon voll der Welt ist. Also wenn wir uns für die Welt entscheiden, werden wir vergehen und das ohne Gott. Das haben wir aus der Bibel. Die Bibel sagt uns, wie wir lesen wollen. Sie soll unser Führer sein, unsere Leitplanken, unsere Weisheit. Wir können so Gott in der Nähe kennenlernen. Wir können lernen zu lieben mit der Bibel. Darum lest die Bibel. Und das sind ein Paradox. Wir sind hier in einem Gottesdienst und ich sage, lest die Bibel. Wenn ihr einen Pastor fragt, oder fragt euren Pastor, Wie ist es doch heute mit der Christen und Bibel lesen? Da sagt er, ja, nicht so gut. Das höre ich überall. Die Christen lesen die Bibel nicht mehr. Und ihr sicher, ihr lest sicher die Bibel. Weiß ich nicht, vielleicht, ich hoffe es. Aber ich habe schon mit vielen Menschen geredet, die sagen, ja, das Lesen oder Hören, egal was, das Bibel lesen oder Hören ist nicht so für mich. Und ich mache das nicht so langweilig. Und ich kenne das. Ich kenne, dass es langweilig ist. Oder so, ich sage mir nichts, es ist ein altes Buch. Aber ich sage euch, wenn ihr die Bibel nicht lest, ist es sehr schwierig, eine Beziehung zu Gott, eine liebende Beziehung zu Gott zu haben. Weil wir kennen ihn nicht. Vielleicht hören wir Pastoren vorne reden oder Redner, die viel über die Liebe Jesus sagen. Aber ihr müsst es selbst erleben. Darum lest die Bibel. Wie das Lied sagt, lest in der Bibel, bat jeden Tag, wenn du wachst, bist. And if you don't read it, you will shrink, ist in Englisch, auf Englisch. Du wirst schrumpfen geistlich. Also eine Werbung für die Bibel. Bibel lesen. Es gibt so viele schöne Übersetzungen. Da könnt ihr auswählen. Das können viele nicht. Aber stell dir vor, zurück zu Wycliffe, viele haben gar nicht die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Auch solche eher schwierigen Stellen, wie wir es jetzt vorgehabt haben, mit den Höhen und was sind denn die Höhen, was möchte Gott von uns, die können das gar nicht nachlesen. Die haben vielleicht jemanden, der es erzählt vorne, aber der macht vielleicht Fehler oder sagt es falsch. Aber wenn sie nach Hause gehen, müssen sie warten auf den Sonntag wieder, um Nahrung zu kriegen. Das soll nicht so sein. Wir möchten, dass alle selber nachlesen können, eine eigene liebevolle Beziehung haben zu Gott und das Nachlesen nicht nur abhängig sind von anderen, sondern selbst lesen können und ein Buch haben, die Bibel haben zum Nachlesen. Und darum ist nachher auch die Alphabetisierung so wichtig, dass die Menschen lernen lesen, damit sie selber lesen können, nicht abhängig sind. Darum reißt die Höhe nieder. Reißt eure Höhe nieder und jeder weiß selbst, was es ist. Kleines oder Großes. Aber habt den Mut. Macht keine halben Sachen wie Salomo, der später dann verführt wurde. Ihr wisst selbst, dass Gott gefällig ist. Vielleicht ist es an der Zeit, etwas Radikales zu machen, das vielleicht das Lebenshaus einstürzen lässt. Und das Leben ist vielleicht ein Scherbenhaufen und macht sehr viel Lärm und ist unangenehm, aber es ist besser, man räumt auf und baut wieder neu auf. Weil wenn die Basis stimmt, wenn Jesus Christus die Basis ist, das ändert sich nie und das bleibt. Und da kann man neu drauf aufbauen. Vielleicht nicht mehr halt so, wie man es gewohnt war, aber immerhin auf Jesus. Weil schlussendlich bleibt Jesus und alles andere verbrennt. Vergeht. Euer Leben soll rein und sogar heilig sein. Darum steht im 3. Mose 20, darum seid heilig, darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Wir sollen ja leuchten. Leuchten für andere. Ich möchte mit diesem Vers schließen. Epheser 5, 13 bis 14. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst. Und steh auf von den Toten, so wird sich Christus erleuchten. Und das ist das Spannende an der Christenheit. Wir sind nicht besser als ich sehe. Ich bin nicht ein besserer Mensch als viele Nicht-Christen. Aber ich habe das Licht Jesus, das um mich herum schaut und diese Sauerei sieht, die ich gemacht habe. Also die Bibel zeigt mir den Mist, den ich gebaut habe. Die Sünden um mich herum und die ich getan habe. Das Licht erhellt. Und wir stolpern nicht mehr blind herum, sondern wir haben das Licht in unserem Leben. Ja, ich möchte noch beten. Hey Jesus Christus, ich lobe und preise, dass du uns nicht einmal Druck tust und eben da, wir sollen heilig sein, wir müssen perfekt sein. Und, nein, Jesus, du liebst uns, wo wir noch Sünder sind gesehen. Und Jesus, wir danken dir so viel, dass du für uns gestorben bist, damit wir aber all das auf dich fallen. Und gib uns einen Mut, mit dem zu brechen, wo uns schadet. Sei es auch das Verhalten von uns, Jesus. Ich bitte dafür, gib uns auch die Augen von dir, dass wir sehen, erkennen, was uns trennt von dir oder was uns wegzieht von dir, was könnte uns wegziehen von dir, Jesus. Ich bete für jeden Einzelnen, dass er sieht, wie es Licht ist im Leben. Dass wir dieses Licht wirklich auch leuchten lassen, aus uns leuchten lassen, aber dann auch Getrauen und Mut haben, aufzuräumen, wo es manchmal so schwierig ist. Gib uns die Kraft, Heiliger Geist. Amen.